Zum 83. Mal grüßen wir euch aus dem Dschungel. Wir, das sind heute Apfelkern.
Hallo.
Markus.
Hi.
Und Connor.
Hello again. Und Spritti. Du bist auch da.
Genau. Als erstes, bevor ich das vergesse, Marek hat die letzte Folge kommentiert und sich
Grüße,
gefreut,
Marek.
Genau, Carina mal wieder zu hören und deswegen... Das habe ich an sie weitergeleitet und sie hat darum gebeten, dass wir ihm Grüße ausrichten. Von daher, Grüße, Marek.
Aber auch von uns natürlich, Marek, unser treuester Kommentator.
Ja.
Bester Mann.
Und dann, ihr kennt das ja, wir sind immer unserer Zeit voraus. Beziehungsweise, was wir besprechen, wird danach auch gesellschaftlich relevant. Deswegen so ein paar Rückmeldungen auf Themen der letzten Folgen. Markus hat hier das Video von Caroline Kebekus letzte Folge besprochen, was etwas härter mit der Kirche ins Gericht ging. Und natürlich ist das jetzt zensiert worden vom, wer war das?
WDR
war das. WDR, irgendwie sowas. Auf jeden Fall wurde es rausgeschnitten, vor dieser eine Sendung ausgestrahlt wurde.
Also ich finde das schwachsinnig, oder? Dass sie das jetzt noch nicht senden. Und irgendwie, sie meinte auch noch in einer Rab-Sendung, ich habe die zwar nicht gesehen, aber stand doch in dem Artikel, den du da verlinkt hast, dass sie sich, bevor überhaupt irgendeine Sendung ausgestrahlt wird, davon distanzieren will, weil alles halt gekürzt wurde oder irgendwie ausgeschnitten.
Ist auch, glaube ich, nur die einzige Sendung, das wird wohl keine Liebesbeziehung.
Ja.
Ja. Ich finde, manchmal werden ein bisschen zu viel Rücksicht auf religiöse Gefühle genommen.
Finde ich auch, obwohl das natürlich, sag ich mal, schon ein bisschen überzogen war, jetzt insbesondere das, wo sie jetzt das Jesuskreuz da ableckt oder für ihn blank zieht oder so, ne? Das sind natürlich krasse Sachen. Da würde ich sagen.
Uiuiuiui.
Da würde ich sagen, wenn mich die Leute mit ihrem religiösen Fanatismus in Ruhe lassen, dann würde ich auch auf solche Sachen auf der anderen Seite verzichten, den Glauben so zu diffamieren. Aber ich meine, ich finde das jetzt nicht ein Grund, dass man das deswegen irgendwie nicht senden sollte.
Meiner Meinung nach. Früher oder später gibt es dann wieder Gaudimax mit Gertrud Rubenbauer.
Jawohl.
Anständigen Humor. Die Sendung kennt ihr nicht mehr, oder?
Nee. Doch.
Ja.
Ich hatte früher sogar ein Buch davon, so ein Witzebuch. Das war so schlecht. So, so unglaublich schlecht und unlustig.
Das war eine Sendung, die lief in der ARD und wurde moderiert von Gerd Rubenbauer, einem furchtbarsten Sportkommentatoren der ARD. Und da gab es dann mehrere Kandidaten, die Witze erzählt haben. Normalerweise jeweils einer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und es gab unterschiedliche Themen, zum Beispiel, keine Ahnung, Tierwitz, Ärztewitz, Blondinenwitz oder sonst sowas. Und dann mussten die jeweils ihre Witze erzählen und am Schluss, glaube ich, noch ihren Lieblingswitz. Und das Publikum hat abgestimmt. Und wer dann am lustigsten war, hat gewonnen. Cool. Das war Gaudimax. Furchtbare Sendung.
Ob sich das heute noch durchsetzen würde?
Bestimmt.
Ja.
Kann man wetten, das so absetzen? Da gab es ja auch so ein paar kritische Stimmen nach der letzten Folge.
Das könnte genau der Humor vom Ziel, von der Zielgruppe vom ZDF sein, so. Da wird gelacht.
Was mich ein bisschen gewundert.
Kein Höschen trocken. Kein Auge.
Oh Gott.
Die ganzen Kontinenten Zuschauer.
Ja, wahrscheinlich weder noch.
Was mich im Nachhinein so ein bisschen gewundert hat, dass das Video wohl von dem Produzenten auch von Roche und Böhmermann produziert wurde und die Sendung fand ich ja übergenial. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass die so ein Video machen, ehrlich gesagt. Hätte ich vielleicht sogar noch ein Stück was Besseres erwartet.
Naja. Gut, das war das. Dann hier, wir haben ja letztes Mal über die Frau Professorin gesprochen. Und das wird alles in den Medien ein bisschen übertriebener dargestellt. Und wir sind da auch so ein bisschen eine Ente, also nicht eine richtige Ente, aber einer falschen Interpretation aufgesessen. In den Shownotes verlinken wir euch einen Artikel zum Bildblock, die das etwas aufklamüsert haben. Und das ist alles gar nicht so dramatisch. Das ist ein irgend so Ablage B Buch hinten irgendwo, wo das mal so gemacht wird, aber das wird alles viel zu übertrieben dargestellt.
Also ja, genau, so wie ich das verstanden hatte, geht es nur darum, dass jetzt die Grundordnung der Uni Leipzig in diesem generischen Femininum verfasst wird, aber das tatsächlich nichts, keine Auswirkungen auf den täglichen Sprachgebrauch hat, ne?
Ja, und auch sonst auf nichts. Ja. Also, es steht nur in dieser Grundordnung drin.
Ja, und Spiegel und hat da wohl mit angefangen, das mit diesem Herr Professorin, und dann sind auch alle nachgezogen, die Medien, und wir sind da halt auch so ein bisschen drauf reingefallen, glaube ich, und haben nicht richtig nachgedacht. Ja.
Dann hatten wir uns vor einer Weile beschwert in irgendeiner Folge, als das so aufkam, dass die Telekom drosseln will ab 2016, glaube ich. Und die Telekom hat auf uns gehört. Es wird nicht auf 384 Kilobit gedrosselt, sondern immerhin auf 2 Megabit. Was ja,
naja, die Sache auch nicht besser macht.
Aber ein immerhin schon. Das Fünffache ist. Immer noch
wie,
mehr.
Viel kann ich mit zwei, wie viel kann ich hier mit 2 Megabit machen?
So, ach, das, wie viel DSL 2000. Du kannst das. Die 2 Mbit sind dann ja Flatrate, nachdem deine 75 Gigabyte aufgebraucht wurden. Und da kannst du dann keine HD-Filme mit live gucken, die müsstest du dann vorladen.
Aber YouTube geht locker.
Aber glaub, auch nicht online. 1080, glaube ich, YouTube.
Nee, das nicht.
Aber was hattest du denn, Connor, bevor du...
Bevor ich jetzt auf LTE gewechselt hatte, ich DSL 768. Also. Da konnte ich YouTube auf 240p flüssig gucken, wenn kein anderer das Internet benutzt hat.
Hey.
Ich meine, wenn Connor das so lange überlebt hat, dann, und das ist ja jetzt mehr als doppelt so viel, das ist doch...
Ach komm, wir wollen jetzt nicht gut reden, oder? Das ist immer noch schlimm, dass da jeder...
Natürlich ist das schlimm. Ja. Aber sie scheinen eingesehen zu haben, dass 384 Kilobit in der heutigen Zeit einfach nicht mehr...
Mich würde das sogar nicht wundern, wenn das irgendwie von vornherein so auf den Tisch lag. So, ach komm, lass uns versuchen, den Kunden möglichst viel Kohle abzudrücken, und dann sagen wir einfach 300 so und so viel können sie ziehen, und dann, wenn zu viel Shitstorm kommt, machen wir 2 mit.
Ja. Also, ich finde das echt schon eine erhebliche Verbesserung. Das mag daran liegen, dass ich es eigentlich vorher auch nie 2 Mbit hatte oder davon geträumt hätte, so viel zu haben, dass ich das jetzt voll gut finde. Also ich hoffe mal, dass sie das auch fürs LTE machen. Das wäre echt klasse.
Ja. Ja. Naja, mal gucken. Also das ist im Übrigen noch nicht offiziell. Das soll morgen, Aufnahmetag ist Dienstag, der 11. Juni, also am 12. Juni soll eine Pressekonferenz stattfinden, wo das bekannt gegeben wird.
Wir haben ja die Couch investigativ.
Genau. Ganz investigativ. Dann hatten wir, glaube ich, noch über die Pressekonferenzen von Sony und Microsoft gesprochen.
Ja.
In zwei unterschiedlichen Folgen.
Ja, zumindest kurz angerissen.
Und jetzt ist ja gerade E3, also diese Electronic Entertainment
Expo. Blablabla,
Expo. Wo ist sie? Las Vegas, LA, irgendwie so wo da.
Und, ja, Los Angeles ist es, glaube ich.
Ja. Und jetzt müssen die halt nachziehen, und ich finde, was ich so jetzt mitbekommen hat Sony Microsoft mal schön einen Schlag in die Fresse verpasst.
Ja, aber so richtig. Hast du das Video gesehen von Sony? Die Anleitung, wie man Spiele weitergibt oder mit
einem
Freund ausleiht?
Also um das nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, erst hat Microsoft seine Konsole vorgestellt, und das war eine sehr ärmliche Pressekonferenz, haben wir auch drüber gesprochen, da gab es kaum Details. Dann kam Microsoft, und bei Microsoft gab es halt so ein paar merkwürdige Sachen, wo auch ein bisschen der Shitstorm losging, zum Beispiel, dass das Gerät immer online sein muss. Dann hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen, dass da irgend so eine Kinect nennt sich das, so eine Art Videoleiste ist, und wenn ihr dann Videos runterladet da online auf die Konsole, um sie dann zu gucken, dieses Ding feststellt, wie viele Leute vor der Konsole sitzen und dementsprechend die Preise teurer werden könnten. Also zumindest hat Microsoft das Patent dafür angemeldet. Offiziell gemacht haben sie es noch nicht. Die Spiele können nicht verkauft werden. Also ihr könnt, wenn ihr Spiele gespielt habt, die nicht gebraucht, verkaufen. Beziehungsweise es gibt spezielle lizenzierte Läden, wo ihr hingehen müsst mit dem Spiel, den es gibt, bezahlt einen bestimmten Betrag. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, aber das war auch schon mal heftig. Und die setzen dann das Spiel zurück oder schalten es wieder frei und dann könnt ihr es wieder verkaufen. Also dann ziehen sie praktisch ihren Leuten nochmal Geld ab. Und noch mehr so Späße. Die Spiele müssen immer überprüft werden, dass man online ist, dass sie lizenziert sind. Halt lauter so Kram. Und Sony hat halt da jetzt dagegen gehalten, hat halt gesagt, gibt die Konsole, man kann offline bleiben, was mir ja entgegenkommt, weil ich ja noch nie mit einer Konsole online war. Und man kann seine Spiele auch ohne Probleme einfach wieder verkaufen. Und dann haben sie ein sehr schönes Video dazu gemacht. Das, was Connor eben angesprochen hat.
Verlinken wir in den Shownotes.
Genau. Auf jeden Fall ist das eine Anleitung, wie ihr Spiele weitergeben könnt auf der PS4. Ja. Und ich war ja kurz davor zu sagen, dass ich jetzt so aussteige mit Konsolen. Aber ich halte es mir jetzt zumindest so als Option offen, eventuell irgendwann später mal auf die PS4 zurückzugreifen. Auch weil die gleich mal noch 100 Euro günstiger ist.
Wobei das mit dem Preis eigentlich echt unverschämt ist, dass sie Dollar auf Euro 1:1 umrechnen.
Ja gut, aber das macht doch Apple auch und so weiter.
Das, ja klar, ich finde das trotzdem irgendwie immer...
Natürlich ist das eine Sauerei, aber... ist ja jetzt nicht so, dass Microsoft und Sony damit angefangen hätten, sondern es findet ja leider auch so bei anderen elektronischen Sachen statt.
Was vielleicht noch ganz interessant ist, was noch irgendwie nachträglich dann bei Twitter bestätigt wurde, dass die PlayStation 4 ebenfalls region-free sein wird, also dass man Spiele aus Japan und USA auch dann hierzulande spielen kann, auf also einer europäischen PlayStation 4 und umgekehrt, dass man halt nicht immer die spezielle Version für das eigene System braucht.
Ja. Ach, um nochmal aufs Feedback zurückzukommen, habe ich nämlich vergessen, über Twitter kam Feedback von Alex at White Horus, der gemeint hatte, es wäre schön, so eine Übersicht zu haben über die Hörbücher oder so, oder die Bücher, die wir besprochen hätten. Und ich finde die Idee nicht so schlecht. Also wenn ich mal Zeit und Lust und Gelegenheit habe, mache ich vielleicht so eine Unterseite, wo alles, was wir besprochen und bewertet haben, also Filme, Serien und Bücher, mal das gerade so auflisten könnte.
Boah, das ist aber viel.
Da hast du dir mal eine Aufgabe gesucht. Hättest du mal vor 60 Folgen anfangen sollen.
Ja, aber ich sage ja auch nicht von jetzt auf gleich, aber so nach und nach.
Ja.
Das reicht ja, wenn man da irgendwie macht, nur Titel, besprochen in Folge so und so viel Punkte und hier kann man es bestellen.
Vielleicht können wir das ja auch so ein bisschen aufteilen, vielleicht brauchst du das nicht alles alleine machen.
Naja, kann man mal gucken. Auf jeden Fall fand ich die Idee prinzipiell nicht schlecht, so eine Übersicht zu machen. Auch für uns, dass wir wissen, was wir schon besprochen haben oder so.
Das ist immer ganz wichtig.
Kannst du nicht irgendwie automatisieren, Algorithmus suchen, bauen, der irgendwie Buch sucht, Titel und dann den Link baut oder so?
Dafür haben wir, glaube ich, zu wenig strukturiert abgespeichert.
Verdammt, aber auch.
Da hätten wir in Vorleistung gehen müssen. Naja.
Tja.
Ja. Dann können wir noch unsere Hörer grüßen von NSA, CIA, FBI.
Hallo!
Haben jetzt auch internationale
Hörer. Schön, dass ihr dabei
seid. Ja, ich finde das ja so super.
Ja?
Ja, klar. Obama muss jetzt nicht wiedergewählt werden. Kommt jetzt so viel Scheiße raus als ständig.
Ja. Ja, ach, ich finde das auch total krank. Also für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, ist eigentlich so ein Typ, der irgendwie als, weiß ich nicht, direkt bei der NSA, sondern als Contractor oder so, ne?
Ja.
Gearbeitet hat und der hat jetzt wohl Dokumente offengelegt, dass diese Prism ist, wie nennt man das, Kampagne oder?
Also davor kam ja erst nur, dass die auch Amerikaner abhören. Also dass allen möglichen Telefongesprächen und sowas abgehört werden und und so weiter und so fort. Und das war so die erste Schuhe, wo alle so schon gesagt haben, das geht ja gar nicht. Und dann kam das.
Genau. Und das war halt dieser Edward Snowden, der sitzt jetzt wohl in Hongkong und hat da auch den Medien ein Interview gegeben. Da gibt es auch ein ganz interessantes Video zu und hat dann seine Motivation dahinter erklärt, warum er jetzt gerade diese Informationen offengelegt hat, warum jetzt halt diese ganzen Daten von verschiedenen Unternehmen wie Facebook, also angeblich Facebook, Google und keine Ahnung, welche Unternehmen alle noch.
StudiVZ.
Das stand, glaube ich, nicht mit in der Präsentation da, aber möglich, dass die dann halt alle im Ausland, dass die darauf Zugriff hätten, und der meinte halt irgendwie auch im Interview, dass er theoretisch jede E-Mail hätte abgreifen können, jede bezweifle ich jetzt in dem Fall, wenn man zum Beispiel einen eigenen Server hat und alles verschlüsselt ist und so weiter, weiß ich nicht, aber E-Mail besteht ja auch immer aus zwei Personen, einer, die empfängt und einer, die sendet, und selbst wenn man selbst einen total sicheren Server hat, landet das vielleicht irgendwann bei Google Mail, und dann konnte er das in diesem Fall komplett abzapfen und alle möglichen Informationen erlangen, und das saß ihm wohl irgendwie auf dem Gewissen. Und deswegen hat er das Ganze wohl an die Medien gebracht. Irgendwie krass.
Absolut. Und ich glaube, da kommt noch so einiges raus. Das ist schon unheimlich. In dem Zusammenhang kam ja auch raus, wer hier BND oder so weiter auch alles Mögliche liest. Von E-Mails und so weiter. Was ist nicht auch. So, dass das die bösen Amis sind, sondern...
Ja, und was ich auch krass fand, irgendwie Rainer Wendt heißt der, das ist der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, hat gerade noch gelesen, der meinte, dass das NSA-Überwachungsprogramm total toll sei und mutig und entschlossen von Präsident Obama.
Das sind alles so komische Typen, diese von den ganzen Polizeigewerkschaften. Die müssen ja untereinander kämpfen, es gibt ja irgendwie 3 oder 4 Stück. Und die haben alle so Lautsprecher, da sitzen die echt, die furchtbarsten Forderungen da. Und das, die erhalten auch so eine Medienpräsenz und Aufmerksamkeit. Und dann wird das alles so hochgekocht. Das war so bei den Fußballausschreitungen, dass ja die Gewalt im Stadion so schlimm ist und da alles überwacht werden muss und man Nacktscanner am Stadion braucht. Natürlich gab es in Statistiken, dass da weniger stattfindet als auf dem Oktoberfest. Aber ist egal, das sind furchtbare Typen.
Ich finde es auf jeden Fall krass irgendwie, dass sich dann auch so viele auf die Seite der NSA stellen. Und was ich auch interessant fand, ich habe jetzt leider nicht mehr den Twitter-Account, ich habe das vielleicht irgendwo retweetet, vielleicht finde ich das wieder für die Shownotes, weiß ich, kann ich aber nicht versprechen. Da hat jemand über Retweets Leute gesammelt, die vollkommen damit einverstanden waren, dass all ihre Daten durchsucht werden können. Die dann gesagt haben, ach, wenn es im Sinne der Sicherheit ist, sollen sie doch all meine Daten durchsuchen können, ohne sich da weiter Gedanken drüber zu machen. Das war ganz interessant, da die Leute zu sehen, die das echt toll fanden.
Welche Leute waren das dann? Leute, die eh nichts posten? Oder
wie jetzt? Ne, waren wahrscheinlich irgendwelche, was weiß ich, ganz normale Bürger, die dann sich so dachten, ach ja, wenn dadurch Terrorismusgefahr gesenkt wird, sollen sie doch.
Das sind auch die, die immer damit kommen, macht doch ruhig, ich habe hier nichts zu verbergen.
Ich schreibe Briefe, lasst eure E-Mails doch ruhig mal schön durchgucken.
Ihr könnt eure Wanzen hier ruhig installieren, ich mache ja nichts Unanständiges.
Und dass dadurch auch Systeme geschaffen werden, die totale Kontrolle erlauben, ne? Und wenn dann mal irgendjemand Falsches an der Macht ist, dass man da die ganzen Leute irgendwie mit ins Verderben reißen kann, beziehungsweise ja, vollkommen ausspähen kann, da denken die dann vielleicht nicht dran.
Aber natürlich, wie bei allem, gab es auch gleich wieder einen Tumblr-Blog dazu. Das ist großartig. Das heißt, Obama is checking your email. Lauter Bilder, wo Obama auf irgendwelchen Veranstaltungen ist und anderen Leuten auf einen Bildschirm guckt.
Das habe ich mir auch kurz angeguckt. Naja.
Ja. Ich finde das halt schön. Irgendwas passiert und zack. Du kannst davon ausgehen, es gibt gleich einen Tumblr-Blog. Tumblr-Blog.
Ich finde es ja irgendwie krass, ne? Also die Unternehmen haben ja irgendwie das Ganze abgestritten, ne? Google zum Beispiel und Facebook, glaube ich, auch, und haben dann nur gesagt, alles, was irgendwie mit richterlichen Bescheid oder sowas ähnliches reinkommt. Aber irgendwie die Medien haben diese haben das so bewertet, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass das tatsächlich so ist. Aber wenn man sich dann mal so überlegt, ne, da gab es auch noch irgendwie eine Zahl, wie viele tausende Leute die gleichen Privilegien hatten, wie der Typ, der jetzt gepetzt hat. Gepetzt ist natürlich ein böses Wort, der jetzt Whistleblower war. Das waren also sau viele. Und wenn man sich vorstellt, dass so viele Leute Zugang auf all die Daten haben, von quasi jedem Mensch, der eine dieser Dienste nutzt, das finde ich schon ziemlich übel.
Also erstmal, natürlich will der auch ein bisschen seine Aufmerksamkeit, aber ich habe schon Respekt vor so Leuten.
Ja, ich auch.
Auch klar. Vor so Leuten wie Bradley Manning, der sich natürlich ein bisschen blöd angestellt hat. Ja. Aber sowas, finde ich, ist halt wichtig, weil wenn die Medien das nicht auf die Reihe kriegen oder es rausfinden können, irgendjemand muss ihnen sowas ja auch mal stecken. Und, ja, und ich sich dann gleich mal so mit NSA und FBI und was weiß ich wem anlegen, naja, da gehört auch schon ein bisschen Mumm dazu.
Ja, aber ich glaube auch, natürlich ist das irgendwie toll, dass er jetzt eventuell für den einen oder anderen wäre das toll, wenn man jetzt so in der im Mittelpunkt steht, aber ich glaube nicht, ne? Der hat ja im Video auch gesagt, ich hatte irgendwie einen geilen Job auf Hawaii, geiles Wetter, wurde einen Haufen Geld gekriegt und jetzt hat er da halt diese Daten preisgegeben und das an die Presse gesendet. Also wäre er ruhig geblieben, hätte er sicherlich jetzt das angenehmere Leben gehabt, glaube ich.
Ja, also sein Job ist er jetzt schon los. Und
ja.
Ist natürlich auch von auszugehen, dass er jetzt wahrscheinlich wegen Geheimnisverrat oder so belangt wird.
Bin ich mal gespannt, ob politisches Asyl da irgendwie gewährt wird.
Ja. Ich meine, allein jetzt wird doch Manning erst der Prozess gemacht. Wie lange hat der jetzt im Einzelisolierhaft-Knast gesessen?
Ewig.
Unter furchtbaren Bedingungen. Das ist ja schon lange her, dass dem seinen WikiLeaks-Kram, Dingsbums war.
Ja. Eine Sache ist mir dazu noch eingefallen, die ich letztens mal gelesen habe, was ich auch ganz interessant fand. Da waren ein, zwei junge Mädels, die wollten wohl so in der Art Work and Travel machen, wollten halt in die USA fliegen und dort als Au-pair arbeiten zum Beispiel. Und das Mädel, was da hinfliegen wollte, hatte halt auch regelmäßigen Facebook-Kontakt mit dem Gastvater, der sie da aufnehmen wollte. Und dann ist sie mit dem Flugzeug hin zu USA und dann wurde sie da wohl an der Grenze irgendwie, da wo man halt beim Flughafen ankommt.
Ja.
Fällt mir gerade nicht ein. Da wurde sie halt befragt, was ihre Motive zum Besuch sind und sie hat da wohl einfach nur angegeben, dass sie dass sie einen Englischkurs machen wollte und Freunde ihre Eltern besuchen wollte und dann meinten die so, wirklich? Und ja, klar, sicher. Und dann stellte sich aber heraus, dass die Grenzkontrolle da von ihrer Facebook-Korrespondenz wusste. Was ja irgendwie auch schon ein Ding ist. Und die dann gleich mit dem nächsten Flieger wieder nach Hause geschickt haben, weil sie halt quasi Beweise dafür hatten, dass sie da irgendwelchen gewerblichen Aktivitäten nachgehen wollte oder dort arbeiten wollte. Frage ich mich aber auch, wie leicht ist der Zugriff auf Facebook-Korrespondenz, wenn da schon irgendwie so ein Grenzbeamter in den Staaten mal eben so ein deutsches Mädel nach Hause schickt. Das ist ja eigentlich, dürfte das dann ja da auch nur noch ein Klick sein. Namen suchen und den letzten Chats lesen. Keine Ahnung.
Ja. Ist schon etwas unheimlich.
Ja.
Naja. Aber im Kampf gegen den Terror
kann man so ein Mädel auch mal wieder zurückschicken.
Genau. Wir können mal kurz unter Wasser gehen. Jo. Ich habe bei ScienceBlog einen Artikel gesehen und da ist auch ein Video drin verlinkt. Total faszinierend. Von der Seeschlange, also einem sogenannten Riemenfisch. Und es gibt ja mittlerweile viele Unterwasserkameras von so Ölfirmen und sonstigen Firmen, die da zu ihrer Sicherheit überall Kameras unter Wasser haben. Und da wird jetzt zum ersten Mal ein lebender Riemenfisch im Meer gefilmt. Normalerweise hat man die nur entdeckt, weil da irgendwelche tote Exemplare mal am Strand oder so waren. Der hält sich halt in größerer Tiefe auf, wo er nicht so oft auf Menschen trifft. Und er sieht total Strange aus. Der ist 8 Meter lang, der scheint so ein bisschen zu glühen, der hat so durchsichtige Teile und also das Video kann man sich ruhig dann mal anschauen, der sieht sehr freakig aus. Ich finde es total cool, dass man wir fliegen zum Mond und so weiter, aber in unseren Meeren kennen wir uns auch nicht aus, was da noch so rumschwimmt.
Krass, was es alles gibt, was man alles nicht gefunden hat. Da denkt man, ja, super Überwachungstechnik, wir kennen auch schon alles, alles bestimmt. Nee, dann kommt der Riemenfisch.
Ja. Ich finde auch so Tierhochsee oder Tiefsee oder wie auch immer das heißt. Ich glaube, das ist verdammt faszinierend. Was da alles noch so rummacht an komischen Viechern.
Würdest du dahin tauchen? Also jetzt vielleicht Tiefsee klappt eh nicht, aber würdest du tauchen mit Sauerstoffflasche und so?
Nö, wenn mit dem U-Boot.
Ja.
Würdest du dich das denn trauen, so richtig in die ganz tiefen Regionen, wo normalerweise alles zerdrückt würde?
Ja, ich weiß nicht. Du bekommst halt keine Aufmerksamkeit dann mehr, wenn es schief geht, ne? Ja, nein. Jetzt mal im Ernst, wenn du mit dem U-Boot da irgendwie so runtergehst oder wenn da, sagen wir mal, irgend so eins gebaut wurde, was den Druck aushält und was weiß ich, und du gehst da runter und das stört dir nicht, also das fällt nicht so richtig auf. Wenn du natürlich mit einer Rakete irgendwo in den Himmel fliegst und explodierst, dann bekommst du noch ein paar Tage lang Aufmerksamkeit. Auch nicht mehr so wie früher, aber immerhin.
Ach ja. Wenn du vielleicht noch ein Video gemacht hast, was während dieser Implosion oder wie nennt man das dann, noch ein Video rausgeschickt hat. Vielleicht dann.
Ja. Naja. Auf jeden Fall ein sehr freakiges Viech. Und ich finde sowas ja super, wenn man immer noch so neue Sachen entdeckt. Also gut, der war ja jetzt nicht ganz neu, aber es war wohl die erste Aufnahme eines Lebenden.
Meine erste Frage wäre, schmeckt das?
Das wollte ich auch sagen.
Oh Mann. Wir haben was Besonderes gefunden. Das letzte seiner Art. Schmeckt das?
Ich habe auch dran gedacht, dass es sah etwas unangenehm aus. Ich weiß nicht, ob das
lässt sich super auf dem Spieß grillen, so ein Riemenfisch.
Oh, ein langer Spieß, ja.
Oh, knusprig, oder?
Also 8 Meter lang. Knickst du einmal in der Mitte. So. 2-4 Meter Stücke.
Gott.
Schönes Fischbrötchen.
Bisschen Knoblauchsoße dazu.
Oh Mann.
Ja.
Next.
So schätzen wir unsere Natur.
Ja. Next. Aber zu Essensthemen kommen wir später noch.
Natur, schmeckt das?
Jetzt nur, ich war so geflasht. Ich habe Süddeutsche war das, glaube ich, gelesen. Und dann so die Überschrift gelesen. Google sticht Facebook im Kampf um Nazi-App Wave aus. So, was? Es gibt Wave wieder? Wie Nazi-App? Nochmal gelesen und ich hab's wieder gelesen. Und erst beim 4. Mal habe ich dann so richtig hingeguckt und dann stand dann Google sticht Facebook im Kampf um Navi-App Waze aus. Also es war spät und ich war nicht mehr so ganz anwesend, aber ich war echt total erstmal so geflasht, dann erst den Artikel weitergelesen, dann so, was, das Unternehmen ist seit Monaten heiß begehrt, jetzt soll Google im Bieterkampf um den israelischen Kartendienst, da hab ich so gedacht, was, die Israelis machen eine Nazi-App?
Klar.
Ja, so wie dieses isländische Ding, worüber wir mal gesprochen haben, kannst du einfach mit irgendwie mit dem Smart, ob das ein Nazi ist oder so.
Stimmt, das ist natürlich praktisch. Cool. Naja.
Ja, kommen wir zum Thema. Oder wolltest du dazu noch was sagen?
Nein, nein.
Kommen wir zum Thema, für den ich absolut keine Überleitung finde.
Hätten wir es mal vorher gemacht mit dem Essen.
Ja, genau. Ich wusste auch gar nicht, ob ich das überhaupt einbringen soll, weil irgendwie kann man das.
Oh ja, ich finde das so
komisch erklären. Also letztens bin ich irgendwie auch über Social Media wieder darauf aufmerksam geworden, dass es jetzt den Edible Anus gibt. Also den essbaren Anus in Form von Schokolade gibt es zu bestellen, wird in England produziert und ich habe jetzt vorhin nochmal auf die Seite geschaut und da steht, dass sie momentan sehr viele Bestellungen erhalten und dass es bis zu 5 Tage dauern kann, bis die Bestellung bearbeitet wird. Wow.
Ja. Yeah.
Wer kommt auf so eine Idee und warum geht das ab?
Warum bestellen sich die Leute in dieser Form deutlich teurer Schokolade, wenn sie von gleicher Qualität welche in normaler Form haben könnte? Also
das ist doch eine total super Geschenkidee. Also ich finde das klasse.
Also es gab doch auch schon, bilde ich mir ein, so im Boulevard öfters mal Reportagen über Bäckereien oder Konfisserien oder was weiß ich, wie die da heißen, wo andere Geschlechtsteile in Schokoladenform zu kaufen waren. Mhm. Sowohl männliche als auch weibliche, beziehungsweise man, glaube ich, sogar Abdrücke machen konnte und die dann in Schokolade verewigen konnte. Das ist jetzt eigentlich irgendwie nur die logische Konsequenz.
Schön.
Wie können wir das noch toppen?
Also ich habe jetzt gerade eine richtig schöne Idee für ein Schokobrunnen-Modell. Ich glaube, das muss ich mir patentieren
lassen. Es wird Menschen geben, die das kaufen.
Auf irgendeiner Seite habe ich auch noch gesehen, die darüber berichtet haben. Es ist doch irgendwie, stand jetzt irgendwie in Englisch, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Es ist ja irgendwie wunderschön zu beobachten, wie man seiner Großmutter ein Stück Schokolade gibt und sich dann drauf lachen kann. Ich fand es dann doch nicht so lustig, die Situation. Und das Ganze gibt's, um das zu vervollständigen, auch noch, das Ganze gibt's auch als Silber, also nicht als Schokolade, und kostet ein bisschen über 300 Euro.
Also ein Silber-Anus?
Ja. Die Schokoladenversion, ich glaube, das sind 5x4 Schokoladenstückchen, kosten 26 Euro plus 10 Euro Shipping. Also schon ganz ordentlich. Was auch interessant ist, die schreiben auch irgendwie auf ihrer Seite, sie hatten ein Model dafür. Und da gibt es aber kein Bild von dem Model. Vielleicht wird das ja mal irgendwann veröffentlicht.
Du isst gerade so ein Teil und neben dir jemand, Entschuldigung, sie essen gerade meinen Arno.
Zumindest den Abdruck. Connor, deine Patentidee. Hast du da so an Art Mannequin Piss gedacht?
Ja. Schokobrunnen? So. Ja, halt umgekehrt, ne?
Dann kommst du halt zu spät.
Echt? Nein. Schon?
Also Mannequin Piss als Schokobrunnen gibt's schon. Hab ich nämlich eben mal gegoogelt. Gibt's irgendeinen Schokoladenladen in Belgien, in Brüssel, wo es unter anderem halt auch einen Mannequin Piss gibt, der...
Naja, aber der Mannequin Piss pullert ja.
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 Ach, aber du wolltest...
Ich wollte halt, boah, weil das halt ist Schokolade.
Nenn es Cholera.
Ist doch keine
Nenn
Sau, oder?
Nenn den Schokobrunnen Cholera. Das passt dann super.
Ja.
Ah.
Yummy.
Lecker, lecker.
Schokobrunnen-Spezial halt.
Obwohl, bestimmt findest du auch für sowas Abnehmer.
Schade, dass ich handwerklich nicht begabt bin. Ich würde das echt mal irgendwie zusammenbasteln.
Es gibt übrigens auch ein Unboxing-Video für die Leute, die sich das mal anschauen wollen, wie die Dinger aussehen.
Brauchst du denn irgendwie einen Ansaugmechanismus und was deine Schokolade warm hält? Vorm ringsherum musst du ja aus irgendwas Abwaschbarem bauen. Das sollte gar nicht so
extrem. Und dann gibt es noch verschiedene Modi.
Dann kaufe ich so einen Silberanus und baue da noch irgendwie ein Loch rein, dass das halt auch dann da durchgeleitet werden kann. Ja.
Kannst du bestimmt irgendwie leichter gießen lassen aus Silikon oder so. Du brauchst etwas Abwaschbares. Und dann stülpst du es bei einem normalen Schokobon, dann musst du dir auch keine Sorgen über den Ansaugmechanismus machen.
Ansaugmechanismus.
Irgendwie.
Ich bin raus.
Ne, keine Ahnung, irgendwie muss das schon klappen.
Ja, dann machst du irgendwie so ein Kerlchen, was so in der Hocke sitzt. Und da kannst du dann unten drunter durchziehen, was du auch immer schokolatiert haben willst.
Und dann gibt es noch so eine Pro-Version The Human Centipede, oder wie hieß das?
Ja.
Oh Gott.
Oh, man müsste am besten irgendwie so 2 Leitungen machen können. Dann einmal tatsächlich so männlichen Pissartig und dann macht man da einfach weiße Schokolade raus. Und auf der anderen halt die Vollmilchschokolade oder die Zartbitter, je nachdem, was man will. Das wäre doch klasse.
Ach du Scheiße.
Oh Mann.
Oder Karamell.
Oh,
oder
und so. dann wie ein Wackeldackel den Kopf zum Wackeln machen. Und wenn du dagegen haust, dann kommen da noch Nüsschen oder so raus. Aus dem Mund.
Das ist ja disgusting.
Oh Mann, ey.
Das ist eine reine Weltidee.
Ja.
Ich glaube schon, dass das Leute kaufen werden. Ja.
Und bei unserem Glück können wir bestimmt in 2-3 Folgen vermelden, ja, dass irgendjemand die Idee geklaut hat und
damit und Millionär wird. Und dann ärgere ich mich, aber dann ärgere ich mich wirklich.
Ja.
Du meinst echt, damit wird man Millionär?
Nee. Millionär nicht.
Ach, das, aber du kannst bestimmt gut vermarkten. Ich meine, sowas ist dann schon aufmerksam. Machst du erst noch ein YouTube-Video, ja, wie es funktioniert, dann kommen die Fernsehsender vorbei. Dann gehst du in Talkshows in Deutschland, dann gehst du in Talkshows in USA.
Ja, aber dieses Moment musst du erstmal erreichen, irgendwie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das so einfach wäre, nur durch diese Idee.
Hey, Leute werden Weltstars, nur weil sie eine komische Katze haben, die nicht lachen kann.
Eine Katze, die nicht lachen kann?
Na hier, Grumpy Cat.
Ach, ach Mann, ich dachte jetzt an echt irgendwie was Tiermäßiges. Was Richtiges. Grumpy Cat.
Das ist doch echt.
Grumpy Cat so blöd.
Ja, aber die hatten ja dann doch bei irgendeiner Veranstaltung oder Festival dann so richtig, ne, haben sich die Leute angestellt, damit sie ein Foto mit Grumpy Cat machen können.
Ja.
Und die Geschwister, denen das irgendwie gehört, die ja vermarkten das so richtig.
Und es gibt nicht andere Katzendoubles, die der so ähnlich aussehen. Also die der ähnlich sehen.
Gibt halt nur die eine, das Original.
Versuchen sie die eigentlich hier zu züchten?
Grumpy Cats?
Ja, ich weiß ja nicht, ob sowas irgendwie vererbbar ist.
Nee, das geht nicht. Grumpy Cat hat dann immer Migräne.
Ach so.
Oh Mann.
Heute nicht. Mau.
Sorry, ich habe meine Tage. Ist Grumpy Cat überhaupt weiblich oder männlich? Ist sie neutral?
Neutral. Keine Ahnung. So weit habe ich mich nicht damit beschäftigt.
Man sieht aber nur dein Gesicht und nicht ihren Namen. Okay. Ja.
Man könnte auch einen Grumpy Cat Schokobon machen.
Ist ein Weibchen. Hat nämlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Sowohl also auf Deutsch als auch auf Englisch. Ja. Ja. Tartarensoße heißt es eigentlich. Also Tartar Sauce.
Ja.
Gut, können wir mal zu was anderem kommen als...
Ja, ich kann ja noch erzählen, ich habe mir letzte Woche ein Kindle Fire HD gekauft.
Boah.
Das ist ja diese Tablet-Version da von Amazons Reader. Und das war irgendwie 50 Euro günstiger bei einem Zwischenhändler. Und habe ich gedacht, okay, da greifst du mal zu. Für 149 Euro, so viel kann man da nicht falsch machen. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Irgendwie ein paar Software-Probleme hat das, wenn ich das so mir anschaue. Das stürzt irgendwie doch manchmal ab. Vielleicht jailbreak ich das mal und mache mir dann normales Android drauf. Keine Ahnung, ob es dann besser wird. Aber ansonsten ist es schon echt nett, so mit den Apps und schönes Display, kann man gut lesen. Hat nette Funktionen, so auch für E-Books und so weiter. Ist halt die gute Anbindung an den Amazon Store mit irgendwie, ja, Büchern, Serien, Filmen und Musik. Kann man auch ganz viele eigene Dateien und sowas drauf machen, überhaupt kein Problem. Läuft alles relativ gut. Gefällt mir echt. Kann ich weiterempfehlen.
Hast du damit auch ein mobiles Internet?
Nein, ich habe nur die Wi-Fi-Version.
Okay.
Das reicht mir aber auch aus. Ich mag so, wir wollten mir da nicht irgendwie noch einen zusätzlichen Vertrag oder sowas holen. Und ja, das reicht mir so vollkommen aus.
Was gibt's sie überhaupt mehr als die Wi-Fi-Version?
Ich glaube ja. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher.
Whisper-Dings.
Oder? Das Whispernet ist einfach nur die Verbindung da mit Amazon. Dass man, wenn man es kauft, dass es halt direkt drauf lädt. Aber das macht es halt jetzt übers WLAN. Das ist überhaupt kein Problem.
Weil ich gucke gerade auf der Amazon-Seite und die haben dann halt nur keine Kindle Fire, Kindle Fire HD und Kindle Fire HD 8.9. Und da steht überall nur was von ultraschnellem WLAN. Und die gibt es halt nicht in unterschiedlichen Varianten mit Internet oder ohne.
Ach so, ja gut, nee, mag sein. Ja, aber ich hätte das eh nicht gebraucht und nicht gewollt, also passt das schon. Wenn ich irgendwie unterwegs was angucken will oder lesen will, lade ich es mir halt vorher drauf, ist überhaupt kein Problem.
Ich habe ein Kindle Paperboard. Bin auch sehr zufrieden damit. Ist halt praktisch, wenn du irgendwie mal unterwegs bist und dich nicht zu Tode schleppen willst an deinen Büchern. Andererseits, wenn es heißt, hey, ich habe das Buch, was du lesen willst, ich leih's dir aus, ja, dann ist es immer noch groß in deiner Tasche.
Was meintest du denn mit den Softwareproblemen eigentlich? Also kann man da denn so ungefähr jede App aus dem App Store dann installieren oder ist das jetzt nur der Amazon App Store?
Das ist nur der Amazon App Store, also den Play Store gibt's da nicht. Ja. Du kannst aber Fremd-Apps, wenn du diese APK-Datei hast, kannst du drauf installieren, manuell.
Ach so,
das geht schon.
Und wie umfangreich ist dieser Amazon-App-Store? Ich weiß halt gar nicht.
Ach, der hat schon eine ganz gute Auswahl. Also der ist nicht so umfangreich wie der Play Store, den ich aber eh nie nutzen konnte, weil ich keine Kreditkarte habe. Ja. Und bei Amazon kauft man es halt darüber, über die... Ja, also wie andere Produkte auch. Funktioniert ganz gut und geht schnell, problemlos. Also die Auswahl ist auch gut. Also ich habe zum Beispiel die Evernote-App oder Feedly oder Twitter-App. Gibt es eigentlich fast alles, was man braucht.
Hörst du Musik darüber?
Habe ich noch nicht gemacht.
Und würdest du da draufziehen oder über irgendeinen Cloud-Dienst?
Also entweder... kann man sich dann die auch, wenn man bei Amazon die kauft, dann die direkt da draufladen. Also. Oder aber auch irgendwie von der Festplatte überspielen per Kabel, ist überhaupt kein Problem. Okay. Dann hat man die halt in seiner Bibliothek drin. Ich habe mir auch schon irgendwie Filme draufgezogen, die ich halt auf dem Rechner hatte. Und kann man dann auch super irgendwie mit dem VLC-Player mit der App dann abspielen. Gar kein Problem. Sieht gut aus, läuft flüssig. Akku hält auch relativ lang. Also das ist echt angenehm. Und die internen Boxen sind auch okay. Kann man gar nicht meckern eigentlich. So ein kleines Gerät. Mhm. Was ich auch cool finde irgendwie beim Lesen, dass der irgendwie berechnet oder mitzählt, wie lange du brauchst beim Lesen für eine Seite. Und wenn du dann halt die nächste Seite aufrufst, dass er dir anzeigt, wie lange du noch brauchst, um das Buch durchgelesen zu haben.
Ich frage mich dann mal, macht der Gesamtstatistiken? Also du hast die letzten 3 Bücher pro Seite x Sekunden gebraucht und er merkt sich den Wert und wendet ihn weiterhin an oder fängt er bei jedem Buch neu an zu rechnen?
Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich glaube, der fängt bei jedem Buch neu an.
Boah, ist auch ein Unterschied, ob du, keine Ahnung, 50 Shades of Grey liest oder irgendwie ein lateinisches Buch, ne?
Oder ein Bilderbuch oder sowas. Man kann ja auch dann bunte Bilder angucken mit dem Ding. Das ist ja auch echt schön. Und Comics lesen und so weiter.
Ja.
Schön. Also, falls sich jemand überlegt hat, sich das anzuschaffen, bis auf die irgendwie diese Abstürze, die es halt ab und zu mal hat, dann startet es sich neu, kann ich das echt empfehlen. Habe ich eigentlich viel Spaß mit.
Gibt es was du weiterempfehlen? Ist schon weg?
Du hast gerade bei mir ein bisschen geruckelt. Was hast du gefragt?
Bei mir auch.
Immer noch. Gibt
Nein.
Ja, dann... Nee.
Ist noch jemand da?
Ja, ich bin noch da.
Alles klar. Machen wir ohne Markus weiter. Ich könnte noch empfehlen, wenn man sich so ein Kindle kauft und was zum Lesen braucht, ein Buch von Brandon Sanderson namens Sturmklänge. Und ich habe im Zuge unseres Podcasts, glaube ich, schon zwei Bücher vorgestellt. Elantris und davor die Mistborn-Reihe. Und
aus dem Schokobrunnen gekrochen.
Und Sturmklänge ist ebenso wie Elantris ein Einbuch-Fantasy-Werk. Also keine mehrteilige Reihe, sondern ein Buch und fertig ist. Was ja manchmal auch ganz angenehm ist. Und gefällt mir ziemlich gut. Hat, wie eigentlich alles, was ich bis jetzt von diesem Autor gelesen habe, ein interessantes Magiesystem, was drin vorkommt. Falls sich jemand noch dran erinnert, Elantris hatte bestimmte Magie, indem man so Zeichen mit der Hand gemacht hat, in unterschiedlichen Kombinationen. Und Mistborn-Reihe, die hatten unterschiedliche Fähigkeiten durch Metalle, die sie im Körper hatten. Die konnten also Metall verbrennen und dann im Körper ein bestimmtes und dadurch dann besser hören oder sehen. Oder die konnten Münzen werfen und die wie eine Waffe schleudern quasi oder sich davon abdrücken. Und so gibt's auch in Sturmklänge ein bestimmtes Magiesystem. Man braucht wie immer bei dem eine Weile, um das einigermaßen zu kapieren. Sehr wichtig sind da die sogenannten Hauche. Hauche kann man sich so ein bisschen vorstellen wie naja, so ein bisschen angelehnt an Seelen. Jeder Mensch hat von Natur aus einen Hauch. Wenn er den Hauch abgibt, also den kann man abgeben, dann ist man ein sogenannter Farbloser. Dann wird man bleich, man nimmt nicht mehr so viel wahr. Man kann Hauche aber auch sammeln. Und wenn man dann viele hat, dann kann man zum Beispiel, kriegt man das perfekte Gehör, man kann mit den Augen die kleinsten Farbabstufungen sehen und man kann damit auch Gegenstände erwecken. Das heißt, wenn man viele Hauche hat, könntest du zum Beispiel einen stofflichen Gegenstand wie ein Seil oder ein Tuch dem einen Befehl geben, wie zum Beispiel verteidige mich oder kämpfe mich oder fessel den und den. Und das ist so ein bisschen das Magiesystem dahinter. Die Grundvoraussetzung ist, das ist ein großes Königreich namens Halantris, in dem es einen kleinen Staat namens Idris gibt, der von denen als Rebellen angesehen wird. Vor 300 Jahren gab es einen Krieg, da waren die Rollen umgekehrt verteilt. In Idris herrscht nämlich noch die alte Königsfamilie, die vertrieben wurde oder fliehen musste. Und in Halantris ein sogenannter Gottkönig. Der hat noch ein paar Unterkönige. Also da hat man schon mal zwei unterschiedliche Religionen. Und die können sich nicht gut ausstehen. Gab es böses Blut in der Vergangenheit, wie auch immer. Ein Krieg steht kurz davor. Um den etwas zu vermeiden oder hinauszuzögern, wird vom König von Idris seine Tochter geschickt, um mit dem Gottkönig verheiratet zu werden. Damit könnten die beiden ein Kind bekommen, was sowohl die halantrische Blutlinie hat, als auch die des ursprünglichen Königshauses und so das Ganze legitimieren und vielleicht etwas Frieden haben. Dafür wurde auch schon eine der Töchter vorbereitet, ihr ganzes Leben lang, nur damit sich der König kurz vorher umentscheidet und die kleine Schwester von ihr, sie ist 17 oder so, dann dafür hinschickt. Das zerstört so ein bisschen das Leben von denen. Die Kleine ist halt überhaupt nicht darauf vorbereitet und wird dann einfach abgeschoben in ein fremdes Land. Und die Große denkt sich, ja super, jetzt habe ich hier nichts mehr zu tun. Jetzt gehe ich auch mal in das Land, versuche den Krieg zu verhindern und meine Schwester irgendwie zu retten. Denn der Krieg droht immer noch und natürlich wäre die ja dann so die perfekte Geisel, also die kleine Schwester. Und das sind auch zwei der Hauptpersonen, diese beiden Schwestern, die auf unterschiedlichen Wegen versuchen, dort den Krieg zu verhindern. Dann gibt's noch einen der Götter, wie gesagt, die haben da so unterschiedliche Götter, der heißt Lichtsang. Lichtsang der Kühne ist eindeutig der Humorbringer in dem Buchreihe, also der den Humor da reinbringt, weil er eigentlich alles tut, um möglichst ein möglichst unnützer Gott zu sein. Der nichts ernst nimmt, selbst auch glaubt, dass er überhaupt kein Gott ist. Und dann gibt es noch eine vierte Person, der wird am Anfang zwar eingeführt, Fascher, der hat dann aber erst zum zweiten Buchteil eine Rolle, eine größere Rolle. Ja, das ist so die Grundvoraussetzung. Also es geht im Prinzip darum, Krieg zu verhindern. Und die Magie spielt auch erst im zweiten Teil eine Rolle, also man hat Zeit, das zu verstehen. Es gibt da auch noch Zombies, also so Leblose, die wieder zum Leben erweckt werden durch Hauche, die aber keine richtigen Menschen mehr sind, sondern das Blut wird durch eine Alkohollösung ausgetauscht. Also so ein paar lustige Ideen sind da drin. Das Magiesystem ist eigentlich super und das Buch hat eine große Spannung. Also es gibt viele Wendungen drin, viele Überraschungen und ich habe ziemlich lang gebraucht, durchzublicken. Es gibt viele Leute, wo man die einen so ein bisschen täuschen oder überraschen oder wo man sich denkt, also so ein bisschen Rätsel, wenn man das Buch liest, das sind so ungefähr 3/4 lang, wo man sich sehr viel Gedanken macht, was stimmt jetzt wirklich, wer könnte da wen verarschen oder wer spinnt da eine Intrige, wer hat wirklich die Fäden in die Hände, was macht der komische Typ überhaupt da? Und das macht das Buch eigentlich sehr gut. Es ist halt dadurch unheimlich spannend. Und daher gebe ich auch 8 oder 8,5 Punkte. Was mich hauptsächlich gestört hat, aber das ist meine komische Eigenart. Wir wissen ja schon, ich mag eigentlich nur Sachen mit Happy End. Und ich verrate jetzt aber nicht, ob es da eins gab. Ich mag aber auch, wenn später das Ende noch so ein bisschen ausgekostet wird. Wenn es nicht einfach nur heißt, und sie lebten glücklich bis in ihr Lebensende, sondern wenn ich auch noch ein bisschen zumindest erzählt werden könnte, was passiert jetzt mit den einzelnen Charakteren genauer, das findet da nicht ganz so schön statt. Aber ansonsten passt es sehr gut. Könnt ihr also gerne auf eurem Kindle lesen oder auch in normaler Buchform. Und es ist auch als Hörbuch erschienen.
Ja. Nicht schlecht. Hört man mich wieder normal?
Ja.
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 Ja, hier hat jemand irgendwie iPhone in die Cloud gesynkt, damit es von NSA gelesen werden kann.
Ja. Zum Happy End. Ich habe letztens gesehen, das Beste kommt zum Schluss und da war es halt auch irgendwie so, es war ein Happy End, aber es war traurig. Und das war genau so, wie ich mir das so wünsche. Es ist nicht so alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Wie kann denn ein Happy End traurig sein? Ein Happy End ist doch happy.
Nein, sie sind glücklich geworden, haben erreicht, was sie wollten, aber es ist trotzdem so.
Also Freudentränen.
Immer noch ein Wehmutstropfen gibt. So ist das dann schon eher im Leben. Das finde ich viel schöner. Es bleibt doch länger im Gedächtnis als dieses alles toll, er kriegt sie und dann haben sie ihre 3 Traumkinder und sind glücklich. Leben dann mit ihrer großen Familie in einem großen, hübschen Haus. Bis auf eine Ewigkeit.
So immer im Leben.
Kommt aufs Leben an, ne?
Ja.
Ja, gut. Das ist dann, das muss ich dann von Fall zu Fall entscheiden. Ob ich dann mit so einem Ende zufrieden bin.
Ja.
Das Beste kommt zum Schluss, war diese Rentnerkomödie, oder?
Ja.
Mit Jack Nicholson und Dings hier.
Freeman. Morgan Freeman.
Morgan Freeman, ja.
Hat mir gut gefallen.
Ja. Das war eigentlich meine Empfehlung. Also Brandon Sanderson gefällt mir immer mehr. Er ist ein interessanter Fantasy-Autor. Mal gucken, was ich von dem noch zu lesen habe. Oder ob da jetzt schon Schluss ist. Schluss ist ja manchmal auch in gewissen Kneipen, oder Markus?
Ja, genau. Bin ich jetzt drauf gekommen, weil in Münster wohl jetzt bald eine frühere Sperrstunde gelten soll. Es geht da insbesondere um eine Kneipe, die wohl angeblich zu viel Lärm verursacht, die dann wohl anstatt um 3 um 1 Uhr schließen soll. Und da haben wohl Anwohner sich beklagt, dass es zu laut ist auf dieser Kneipenmeile in Münster. Ich weiß nicht, was denkt ihr? Sind die Leute selbst schuld, wenn die sich eine Wohnung mitten im Kneipenviertel suchen? Oder ist es berechtigt, dass die Leute irgendwie doch noch ein Recht auf einen gewissen Geräuschpegel haben?
Wenn die da hinziehen, dann wissen die, wo die hinziehen. Die machen das vielleicht, weil es zentral gelegen ist oder irgendwie total hip und angesagt und tolle Möglichkeiten haben. Dann müssen sie damit leben, ganz ehrlich. Das ist dann halt so in diesen Gebieten. Da entscheidet man sich dafür oder dagegen. Muss ich jetzt nicht die Kneipen für ärgern.
Ja, also mir würde es ja persönlich auch auf die Nerven gehen, wenn jetzt wirklich der Lärm von diesen Diskotheken verursacht wird. Aber in dem Fall würde ich auch sagen, dass man schon ein Stück weit selbst schuld ist, wenn man von vornherein weiß, dass man jetzt gerade in dieses Viertel zieht, wo in Münster gerade auch, so wie in vielen größeren Städten, auch während der Woche viele Leute sind, gerade auch in Münster am Mittwoch, wo immer Bergfest gefeiert wird. Und da weiß ich nicht, da ist man auch... Da muss man das auch vielleicht ein Stück weit akzeptieren. Dass es irgendwann mal die Clubs schließen, ist ja okay. Aber das, ja, also ich habe auch das Video gesehen, was da gemacht wurde. Und da hat sich auch wohl so ein Gastronom beschwert, dass tatsächlich auch der Lärm teilweise von der Straße kommt, beziehungsweise die Autos, die vorbeifahren, lauter sind als das, was jetzt da gemessen wurde. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das wirklich so gerechtfertigt ist.
Ja. Ja, gut. Das ist, ich glaube, das ist schon nervig, wenn du so, keine Ahnung, bei uns in der Altstadt, glaube ich, Sperrstunde um 1 oder 2 oder so. Und da sind halt auch alle möglichen Kneipen, wo die Leute dann nachts durchziehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nervig ist. Aber ja, wie gesagt, du weißt halt auch, wo du dann da wohnst, ne? Ja. Das ist genauso albern wie bei unserem alten Stadion. Das war früher neben Wohnungen von US-Soldaten. Also haben lauter Amis gewohnt, direkt auf der anderen Straßenseite, und da gab es nie Probleme. Dann sind die abgezogen und man hat da Wohnungen hingebaut, die Leute sind da hingezogen und zack, haben sie überall geklagt. Es darf nicht mehr so viel Abendspiele geben und nur noch so und so viel Veranstaltungen da drin und so weiter. Wo ich auch gedacht habe, ja kommt, stellt euch an, ne? Ihr wusstet doch genau, dass ihr gegenüber vom Fußballstadion zieht. Ja. Also, und das, ja. Entweder man nimmt es in Kauf oder sonst was. Es ist genau wie wenn du eine Wohnung an der Bahnstrecke hast und dich danach aufregst, die sollen die Gleise umlegen. So Quatsch.
Ja, ich meine, wenn die jetzt die Gleise da hinlegen, ist das was anderes, finde ich. Weil das ja dann auch den Wert des Grundstücks mindert. Aber wenn die vorher schon da sind, dann muss man sich darauf einstellen, ne?
Ja.
Sehe ich auch so.
Ja, ja klar, wenn du danach erst was hinbaust, dann, wenn das Stadion neu gebaut worden wäre und die Wohnungen schon da gewesen wären, das wäre was anderes gewesen, aber so rum.
Ja, was ich jetzt erst auch im Rahmen dieser Berichterstattung da erfahren habe, ist ja, dass so eine Kneipenmeile, es gibt ja manchmal auch so einfach große Clubs, die dann einfach für sich alles selbst entscheiden können, aber so eine Kneipenmeile, wo sich so eine Kneipe nach der anderen auf einer öffentlichen Straße befindet, dass dort die Gastronomen dann auch nicht die Leute natürlich von der Straße wegschicken können, weil die können da eigentlich alles machen, was auf einer normalen öffentlichen Straße auch erlaubt ist. Die können eine Versammlung machen, was weiß ich, können da rumstehen, rauchen, trinken aus Flaschen, die sie sich selbst mitgebracht haben und so weiter. Und da war dann die Forderung wohl, dass dort mal häufiger das Ordnungsamt oder die Polizei vorbeischauen sollen und letztendlich nicht die Gastronomen dafür verantwortlich gemacht werden sollten, dass da vielleicht mal Leute auf der Straße rumschreien, weil die da letztendlich auch keine Handhabe haben. Fand ich dann auch irgendwie nachvollziehbar aus der Sicht der Gastronomen.
Die können ja nicht viel machen. Ja. Du musst halt sagen, Leute, kommt rein, sonst rufen die Nachbarn die Polizei und dann hast du da die Betrunkenen stehen.
Ja. Also jetzt als Podcaster wird mir halt ja auch von Nerven gehen, ne? Jetzt hier so groß Kriöle wird ja schon vielleicht ein bisschen stören.
Ja.
Geht ihr häufig auch so in Kneipen oder in Clubs?
Nein, eigentlich nie.
Ich gehe halt abends durch die Stadt und gucke, wo die Leute vor Kneipen rumstehen, ruft dann das Ordnungsamt.
Ach, sympathisch, ja.
Das, ne?
Altersgemäße Aktivitäten halt.
Natürlich.
Ja. Nee, ich auch nicht so häufig.
Sehr, meistens sehr ist es dann halt irgendwie so voll und stickig. Dann irgendwie lieber kleine private Veranstaltungen mit Freunden oder so. Und wenn dann dieses, oh, ich würde mal wieder gerne tanzen, mich überkommt, ja. Keine Ahnung, muss ich halt zu Hause irgendwie mir was anmachen und rumhüpfen. Ja, und ich mache das Rollo runter, damit die Nachbarn sich nicht so erfreuen wie du.
Ja. Naja. Also im Frühjahr ja, bin ich auch häufiger, in letzter Zeit nicht mehr so oft. Ist dann halt auch so nervig, wenn es dann so voll ist und dann ist die Musik aufgedreht, die Leute sind so laut. Kann sich eh kaum vernünftig unterhalten. Was schön ist jetzt bei so schönem Wetter, so abends im Biergarten oder so oder am Rheinstrand. Das ist dann ganz angenehm.
Was ich auch irgendwie nie verstanden habe, es waren irgendwie immer nur gewisse Lokalitäten so richtig innen gerade, das wechselt dann auch irgendwie so über die Jahre. Aber da war es dann immer so richtig überkrass voll meistens. Also so steht man so nah aneinander und die anderen Läden, wo es dann vielleicht einigermaßen gemäßigt losgehen sollte, da war dann gar nichts mehr los. Irgendwie, dass da irgendwie mal ein Laden normal gefüllt ist, das gab es dann irgendwie gar nicht mehr so richtig. Entweder ganz leer oder richtig übervoll. Merkwürdig.
Naja. Wenn man nicht in Kneipen geht, geht man ja vielleicht gern auch mal in Freizeitparks oder so. War da jemand von euch mal letztens?
Ja, ganz zufälligerweise war ich da. Und zwar war ich im Hansapark in Sirksdorf an der Ostsee. Das ist so ein kleines Örtchen bei Lübeck. Und das war sehr, sehr schön. Und ich bin da auch irgendwie viele Sachen mitgefahren und mag so diese großen Rutschen da, diese mit diesen Wellen und sowas, kennt ihr vielleicht. Und auch so kleinere Achterbahnen. Und dann gibt's da aber auch eine Achterbahn, die nennt sich der Fluch von Novgorod und das ist so eigentlich so die Hauptattraktion des Parks. Ich kann ja mal ein paar Fakten dazu nennen. Da wird man beschleunigt von 0 auf 100 in 1,4 Sekunden und dann gibt es da einen Abschnitt, da fällt man im Dunkeln senkrecht in die Tiefe, und zwar 97 Grad, also senkrechter als senkrecht, also quasi noch ein Stück darüber hinaus. Und das ist die steilste Dunkelachterbahn der Welt. Und in dieser Achterbahn wirken Kräfte bis zu 4G auf den Körper. Zum Vergleich irgendwie Space Shuttle Start wirkt mit circa 3G auf einen. Und ich habe dann im Nachhinein mal geguckt und diese Achterbahn wurde auch von Galileo mal getestet, da gibt's ein Video zu, also Galileo Extrem irgendwie. Und da hat dann auch eine die Achterbahn getestet und ist da mitgefahren und mit Kamera und da kann man sich das mal angucken. Ich bin da rein und habe eigentlich auch nicht so wirklich gewusst, was mich erwartet. Das war schon krass, also vor allem im Dunkeln hat man ja irgendwie null Orientierung. Und kann nicht irgendwie voraussehen, okay, jetzt geht's gleich nach links oder nach rechts oder so. Man wird einfach ins Ungewisse geschleudert. Der Gleichgewichtssinn kann nicht irgendwie mit den Augen ausgleichen. Also das war schon krass. Also sowas Heftiges bin ich noch nie gefahren.
Bist du zweimal gefahren?
Würdet ihr sowas mitfahren?
Würdest du nochmal machen?
Naja, schwer zu sagen. Also als ich dann da rausgegangen bin, habe ich erst noch irgendwie ein bisschen gezittert und ich war echt total ein bisschen paralysiert. Geil. Aber als ich mich dann wieder beruhigt hatte, war es auch irgendwie cool. Da fand ich dann das auch irgendwie nett. Bin dann aber nicht noch ein zweites Mal gefahren. Aber vielleicht würde ich es irgendwann nochmal machen. Keine Ahnung.
Was bist du denn sonst schon so gefahren, vergleichsweise?
Also ich bin noch nie was mit Looping gefahren irgendwie. So, ich weiß nicht, kennt ihr so irgendwie Wilde Maus oder solche Achterbahnen?
Ja. Irgendwie. Die sind aber relativ harmlos, oder? Da denkt man, relativ man fällt harmlos runter bei diesen Kurven, ne?
Ja, genau, das relativ enge Kurven. Hat dann auch so ein bisschen so bergab, sage ich mal, und ein bisschen wieder hoch. Es ist schon nicht für jedermann was, aber das finde ich eigentlich nett. Das mag ich ganz gern fahren. So Wildwasserbahnen mag ich total gern. Mhm. Wo es dann halt auch steil runter geht ins Wasser rein. Ich mag es halt nicht irgendwie, wenn es so, wenn man so geschleudert wird, so irgendwie im Kreis gedreht wird, da wird man relativ schnell übel. Das mag ich eigentlich nicht so gern. Dann lieber irgendwie schnell und steil, dann macht's auch Spaß, aber mir wird voll schnell schlecht, wenn ich irgendwie im Kreis gedreht werde und vor allem rückwärts fahren. Das kann ich überhaupt nicht leiden.
Ja.
Wie sieht's bei euch aus so mit euren Freizeitparkerlebnissen? Habt ihr da schon mal irgendwie was Besonderes oder besonders Heftiges gefahren?
Ja, da waren wir mit dem Tretboot über den Teich im Phantasialand.
Verdammt.
Uiuiuiuiuiui, ging das voran. Nee. Ich war auch schon ewig nicht mehr in so einem Park. Und wenn, war es nie was total Spektakuläres. Das hat mir auch gereicht. Ich hab Schiss. Ich hab dann Höhenangst und so weiter. Was ich aber mal gerne machen würde, habt ihr es mal gesehen, es gibt Big Shot. Das ist am Stratosphere Hotel in Las Vegas. Auf dem Dach ist so eine Achterbahn und so ein Teil, wo du in den Himmel hochgefahren wirst und dann von oben runterfällst.
Also ein Freefall Tower.
Genau. Und der ist halt noch auf dem Dach von dem Hotel. Und es gibt irgendwie so eine Achterbahn, wo du dann quasi übers Dach hinaus dann so Kurven fährst. Also ist da nichts mehr drunter, kein Dach mehr drunter. Das finde ich dann auch nochmal einen ziemlichen Herzschmerz verursachend.
Extra Kick und Nervenkitzel.
Allein die Videos davon zu sehen. Es wird dann nur noch getoppt von diesen russischen Idioten. Nicht Idioten, Jugendlichen, die ohne irgendwas rumklettern. Wo es ja auch so Videos im Internet gibt. Ich kann mir sowas gar nicht anschauen. Also mir wird schon bei den Videos von so Dingern mit mir ja schon unangenehm. Und von daher fahre ich erst gar nicht mit so Sachen mit.
Ich fand das früher immer richtig, mir hat das Spaß gemacht. Ich bin immer direkt, danach wollte ich nochmal. Aber irgendwann hat das aufgehört, weil ich ja irgendwie so groß wurde. Und dann immer diese Restriktion mit 1,90 oder 1,95. Und da haben die dann teilweise doch echt stark drauf geachtet. Und ich bin dann irgendwann auch vorsichtiger geworden, weil ich Schiss bekommen habe. Weil ich dann ab einem gewissen Alter doch dachte, vielleicht steht das da ja nicht umsonst. Aber ich weiß noch, dass ich einmal eine Achterbahn gefahren bin, da war ich auch schon etwas älter. Die war, ich meine, im Moviepark in Bottrop, da hängt man so kopfüber drin. Die heißt irgendwie Express oder so. Kennt ihr die zufällig?
Ja.
Nee.
Die ist auch ganz krass. Also ich fand die zumindest relativ heftig, aber von der Geschwindigkeit auf jeden Fall nicht so hart wie deine und ist auch außen, ist halt nur so, dass man da quasi über Kopf drin hängt. Wir werden vielleicht mal die Fotos da verlinken in Shownotes.
Aber ich wusste gar nicht, dass es auch irgendwie Größenbeschränkungen nach oben gibt. Ich kenne nur immer, man muss mindestens irgendwie 1,40 oder sowas sein, aber so mit zu groß, das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen.
Ja, das ist auch immer auf Kirmes oder in Münster ist das Send. Da ist auch bei den Attraktionen dann ganz häufig, dass dann da steht 1,90. Manchmal steht sogar 1,85 oder so. Ja.
Also ich bin mal wilde Maus gefahren, ganz lustig auf dem Weihnachtsmarkt und fand das irgendwie ziemlich unangenehm. Das ist bestimmt schon so 5 Jahre her. Und seitdem keine Achterbahn. Ich weiß noch, bei der 10. Klasse Klassenfahrt waren die irgendwie im Heidepark haben sie einen Tagesausflug hingemacht, aber da war ich im Dungeon Hamburg. Ja, und hab mir das gespart. Einfach, weil ich dachte, nee, es ist ja nichts für mich. Aber es wäre vielleicht doch mal spannend. Du musst ja aber nicht gleich in so einen Park, sondern kannst woanders testen. Allerdings gibt es da keine großen. Naja. Irgendwie so Tipps für Anfänger?
Kettenkarussell.
Das geht. Das mache ich.
Oh, das finde ich so schlimm.
Genau.
Der wird mir auch schlecht. Und im Hansapark gibt es noch eins, das fährt so richtig, richtig hoch. Also da ist man dann irgendwie, ich kann das nicht abschätzen, also auch schon mal 25 Meter oder so in der Luft. Oh, nee, nicht zu mich.
Naja, ich weiß noch, auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gab es immer so ein großes Kettenkarussell, was sich so drehte, dass man teilweise über der Spree hing. Und da hatte ich echt schon immer Schiss als Kind. Da habe ich immer meine Mütze ganz festgehalten, weil ich dachte, gleich fliegt sie weg und so. Und deshalb, alle anderen Kettenkarusselle waren voll luschig.
Also ich habe eigentlich früher auch nie wirklich irgendwelche Achterbahnen gefahren, weil ich einfach Angst hatte, weil es so schnell ist oder so. Und dann habe ich mich irgendwann aber trotzdem mal breitschlagen lassen und gesagt, okay, man muss das vielleicht mal ausprobieren. Und dann hat es teilweise auch, wenn, also nicht diese ganz, ganz schlimmen Sachen, aber so gibt ja auch so mittlere Sachen, wo halt kein Looping dabei ist. Da fährt man halt ein bisschen links, rechts, hoch, runter. Bisschen schneller. Und das geht dann schon. Was mir aufgefallen ist, am Anfang konnte ich das nicht so gut ab, weil ich immer die Luft angehalten habe dabei. Das war irgendwie immer ganz schnell.
Connerblau. Dann,
und wenn man so ein bisschen, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen schreien, aber irgendwie ja, das rauslassen so, und ordentlich atmet, dann wird es etwas besser. Also das ist vielleicht ein Tipp für Anfänger, die es mal ausprobieren wollen, nicht die Luft anhalten. Dann geht es etwas leichter von der Hand.
Ja.
Da müsste sich halt nur mal trauen.
Ich finde aber ehrlich gesagt, so andere Attraktionen, vielleicht kennst du die auch, wie heißen die, Shake and Roll oder sowas, die sind vom Übelkeits-, also vom Schlechtwerden her, sind die noch ein bisschen krasser als Achterbahnen, finde ich so. Achterbahnen, ja, okay, bei deiner ist das jetzt vielleicht anders, weil man nicht überhaupt nicht mehr weiß, was einen erwartet. Aber bei den Achterbahnen, so im Generellen, kann man ja so die Bewegung vorher zumindest ansatzweise noch abschätzen. Aber so bei diesen Dingern, die sich da hoch, runter, zur Seite und in welche Richtung auch immer drehen und dann auch noch beeinflusst dadurch, wie du dich gerade in dem Ding noch bewegst, da wurde mir immer noch viel schlechter.
Ja. Also, ja. Gibt ja auch noch so andere Sachen meistens in so Parks, irgendwie Trampoline oder so Hüpfhügel. Das mache ich eigentlich auch immer ganz gern. Oder gibt ja auch manchmal so Extra-Shows. Ich habe mir im Hansapark noch eine Seelöwenshow angeguckt. Das war auch echt nett.
Ja.
Gucke ich mir eigentlich immer ganz gern an.
Für Spaß und für die ganze Familie.
Ja.
Inklusive Popcorn.
Das war früher auch mal ein Legoland. Das erste Legoland in Deutschland. Der Hansapark. Oh,
ich war nie im Legoland, aber ich mochte Lego.
Naja. War schon mal jemand von euch in irgendeinem Legoland?
Nö.
Nein.
Nö.
Also nur im Spielezimmer des Horts mit riesigen Kisten, also Sandkästen voller Legosteine. Da sind die Kleinkinder reingeworfen. Sind durchgetaucht wie Dagobert Duck durch sein Geld. Das war ziemlich toll.
Ich finde es sowieso irgendwie schade, dass die Attraktionen als Kinder sowieso meistens noch viel, viel mehr Spaß machen, weil die Relation einfach irgendwie viel größer ist. Ich kann mich noch an so einer Wildwasserbahn in Belgien im Centerpark erinnern. Die war als Kind so richtig krass geil, weil, ich weiß nicht, die hat einen so richtig mitgerissen und da hat man sich schon fast manchmal gefragt, ob das so überhaupt noch alles okay ist für so kleine Kinder. Aber ich glaube, als Erwachsener wird das Ganze einfach nicht mehr so viel Spaß machen, weil du kannst halt überall stehen und keine Ahnung. Das war so eine richtig coole Wildwasserbahn, die dann auch draußen lang ging und so und da hat richtig Spaß gemacht.
Ja, oder so Rafting-mäßig, wo man in so einem Reifen dann drin sitzt oder so ein Gummiboot oder sowas und dann da so irgendwie runterfährt. Man wird auch immer total nass. Ich bin auch im Hansapark so nass geworden, also mein ganzes Hemd, das ich an war völlig durchnässt. Ich hatte einen nassen Arsch und ein nasses Hosenbein, aber es war es echt wert. Was ich immer ganz schlimm finde, ist, dass die da halt während der Fahrt Fotos von einem machen. Ich gehe mal dann an den Fotomonitoren vorbei und gucke gar nicht erst drauf, weil ich immer bescheuert drauf aussehe. Ich weiß, das ist zwar die Intention davon, aber ich finde das furchtbar.
Ja. Ja. Gut, haben wir das auch besprochen. Sollen wir noch weitermachen? Oder sollen wir die Themen das nächste Mal als Backup nehmen? Wie sieht's aus?
Ja. Wie sieht's aus? Was macht Spritti? Unser Ältester hier? Macht der einfach noch?
Das würde ich noch überstehen, glaube ich.
Sicher?
Ich werde vielleicht mal zwischendrin meine Bettpfanne ausleeren, aber ansonsten.
Boah.
Hast du keine Finger dafür?
Nein, nein.
Britti, würdest du Modell stehen für meinen Schokobrunnen?
Wenn es nicht zu lang dauert. Ja. Ja, wollen wir noch drüber reden?
Ja.
Okay.
Müssen wir nicht so lange
machen. Leg los.
Familie.
Oberhaupt.
Ich? Das war doch deine Idee. Familie. Wie sieht's aus? Wollt ihr eine? Die euch dann pflegen kann, wenn ihr im hohen Alter seid?
Ja, genau. Nur genommen deswegen. Hat man ja schon einen. Man wird ja immer in reingeboren. So
ja. Im Normalfall. Und kann man sich ja in der Regel nicht aussuchen.
Ja. Das stimmt. Man, das ist einfach so die Frage. Sagt ihr, Familie war so grässlich? Also, ich werde groß und dann bleibe ich Single auf ewig? Oder habt ihr wirklich so diesen Lebenstraum, man findet den Partner und dann hat man seine 2, 3 Kinder und baut sich ein Haus und hat einen Garten und grillt und fährt auch mal in den Hansapark?
Vielleicht. Ich bin da offen. Also ich habe jetzt nicht so die bestimmte Vorstellung, so muss es sein, sondern ich denke mir eher, wie es kommt, so kommt es halt.
Okay. Also du hast jetzt nicht dieses, ich möchte Kinder, aber wenn es passiert, das ist auch gut.
Genau.
Genau. Es gibt ja so diese Menschen, die sagen, meine Kindheit war so grässlich, meine Eltern waren solche Arschlöcher, ich kann in diese Welt keine Kinder setzen und...
Nö, über meine Eltern oder über meine Familie kann ich mich jetzt nicht so beschweren, von daher.
Ich weiß auch nicht, ob das zwangsläufig jetzt auch mit der Familie immer zusammenhängen muss. Man kann sich ja auch, selbst wenn man in einem schlechten Umfeld aufgewachsen ist, denken, ich weiß, wie es besser geht. Mhm. Bei mir wäre das auch einfach... Da müsste ich einfach in die Situation kommen, wo sich irgendwie der Wunsch entwickelt. Ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht beantworten.
Ich glaube, es ist auch extrem schwer, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden, wenn ich jetzt überlege, ich studiere vor mich hin, dann bin ich damit mal fertig. Dann will ich natürlich nicht sagen, okay, fertig, jetzt schwanger, sondern noch ein bisschen arbeiten. Ja, und dann bist du irgendwie 30 oder so. Ja, super.
Ja, das biologisch beste Alter ist dann, glaube ich, schon überschritten, ne?
Mhm. Langsam bist du dann spätgebärend und ich denke mir auch, na super, Risiko für Mutter und Kind steigt.
Wobei mit 30 seid ihr doch noch okay sein sollte.
Ja, und wenn man kein kleines Einzelkindchen haben will, sondern 2 oder so, ist alles gar nicht so einfach.
Das ist dann auch irgendwie eine Frage, wie die Gesellschaft hat gestaltet, ne? Ob Müttern irgendwie der Raum gegeben wird, schwanger zu werden und ob man dann wieder Studium aufnehmen kann oder direkt weiterarbeiten kann. Im Normalfall ist das ja eigentlich schon so, dass man da zumindest arbeitstechnisch ganz gut geschützt ist. Aber ich weiß jetzt nicht, nach dem Studium, klar, da ist eine Entscheidung. Werde ich jetzt erst Mutter oder... fange ich an zu arbeiten. Und meistens will man ja vielleicht auch, nachdem man so lange Student war, arbeiten gehen und Geld verdienen.
Ja. Ja, eben. Oder diese Leute sagen, ja, dann habe ich es halt vorher. Dann denke ich mir, oh meine Güte, das ist ja echt eine harte Belastung. So, erstmal sich da finanzieren und nicht wirklich was verdienen, plus ein Kind. Oha. Connor, was ist so dein Plan?
Im Idealfall ist mit der Finanzierung ja auf mehreren Schultern dann verteilt.
Ja.
Also bei mir ist der Plan schon so, dass ich gerne Kinder und eine Familie möchte, weil ich bin schon immer irgendwie total der Familienmensch gewesen. Und deswegen ist der Wunsch schon da. Ich meine, wenn es jetzt dann tatsächlich irgendwelche Gründe geben sollte, warum dann doch nicht, dann ist es halt so, dann ist es vielleicht schade, aber dann kein Weltuntergang. Da will ich mich jetzt dann nicht so sehr drauf versteifen. Aber so prinzipiell ist der Wunsch da. Und ich denke auch, dass man das dann irgendwie schon geregelt bekommt, wenn man es dann wirklich möchte. Wenn beide das wollen, dann kann man ja immer noch irgendwie sich gemeinsam Gedanken machen, wie man das mit der Finanzierung regelt. Und der Staat unterstützt ja auch mit Kindergeld und so. Zwar meiner Meinung nach nicht genug hier in Deutschland, könnte uns noch ein bisschen kinderfreundlicher werden, aber ja. Ich denke, es ist schon möglich, wenn man sich ein bisschen zusammenrauft und vielleicht auf den einen oder anderen Luxus verzichtet. Wenn ich jetzt an meine Eltern zum Beispiel denke, meine Mutter ist dann quasi mit den Kindern aus der Arbeit ausgeschieden, damit immer jemand für die Kinder da ist. Und mein Vater hat jetzt nicht so super viel verdient, aber es reichte halt für uns alle so, dass wir nicht im übermäßigen Luxus gelebt haben, aber uns hat es auch an nichts gefehlt. Also wir mussten nicht hungern oder irgendwie besonders sparen. Es hat halt alles so gereicht. Dafür war halt nicht irgendwie zigmal teurer Urlaub drin oder so. Mhm. Und nicht immer sofort, das sind das Allerneueste vom Neuesten kaufen und mal ein bisschen auf die Angebote gucken. Aber es lief gut und wir konnten eigentlich alle gut damit leben. Also wenn man sich einlässt, irgendwie auf manche Sachen verzichten zu können. Muss ja auch nicht für immer sein. Irgendwann sind die Kinder dann ja auch erwachsen. Mhm. Dann kriegt man das schon hin, denke ich.
Ich glaube, es ist jetzt auch nicht das Schlimmste fürs Kind, wenn sie nicht gleich die PlayStation 4 haben, sondern dann eher Zeit mit den Eltern, weil das ist doch letztendlich viel wichtiger.
Das erklären wir den Kindern.
Also pädagogisch ist es wertvoller, wenn ich jetzt euch das nicht kaufe, ne?
Ich will aber...
Nein. Willst du ein versautes Einzelkind werden?
Das sind doch die Kinder, die sich immer im Supermarkt auf den Boden werfen, wenn sie das
nicht möglichst in der Kassenzone, weil es das Überraschungsei nicht gibt.
Sehr gut, Allergieprävention. Wälz dich nochmal da unten ein bisschen im Staub, ja?
Also meine Kinder kriegen das so wie ich damals. Als erstes dürfen sie das Telespiel benutzen für den Fernseher, das von 1978 mit den riesen Controllern, wo man da so Pixelmännchen lenken konnte. Und dann gibt's irgendwann den Nintendo und dann Super Nintendo. Und das habe ich alles noch und das ist ja so nach und nach dann erforscht. Genau.
Und du schottest sie ganz von der Außenwelt ab, ne? Homeschooling.
Natürlich. Retro ist im Kommen, die Kinder sind dann die coolsten, wenn sie das alles noch haben.
Ja.
Meint ihr, man sollte Kinder in den Kindergarten schicken oder lieber zu Hause von Mutti betreuen lassen?
Ja, muss jeder selbst entscheiden.
Wenn genug Nachbarkinder da sind, würde ich sagen, zu Hause ist genauso gut.
Aber ja, überhaupt, ob man es unterbekommt.
Ja.
Ich glaube, der Vorteil von Kindergärten ist einfach, dass man
seine Ruhe hat.
Nein,
Kontakt zu anderen Kindern fürs Kind, oder?
Kontakt zu anderen Kindern hat und da irgendwie auch ein bisschen was lernt.
Das ja, aber dann musst du auch Kindergeburtstage veranstalten und das Kind auf andere Kindergeburtstage bringen.
Ja, du kannst ja Geschenke
rum
und Geschenke überlegen und so Kram.
Oh, wie grässlich. Kannst dir aber auch gleich einen Einzelgänger erzählen. So, Herbert, du gehst nicht raus.
Also, ich weiß nicht, ob es mit dieser sozialen Komponente vom Kindergarten echt so viel zählt. Ich war selbst nicht im Kindergarten.
Deswegen.
Und das merkt man.
Okay. Ich hab nun als Kind zwei ältere Geschwister gehabt, dann das gleicht vielleicht ein bisschen was aus, aber
ja,
das kann man auch alles in gezogen ist.
Ja. Ich war in der Kita und es war toll. Und ich würde sagen, wir haben da Sachen gemacht, die Mutti mit uns alleine, also meine Schwester und mir, nicht gemacht hätte. Ja, ich denke, ich würde meine Kinder da auch hinschicken. Auch, weil, wer soll die ganze Zeit betreuen?
Ja. Aber ich glaube, das sind auch Gedanken, Dinge, da machst du dann Gedanken drum, wenn es soweit ist.
Das stimmt wohl. Und hättet ihr lieber Einzelkinder oder mehrere davon? Vielleicht mehrere kleine Teufelchen.
Nö, ich hätte gerne Einzelkinder, so zwei, drei Stück.
Jeweils nur einzeln, bitte.
Ja. Einzeln oder am Stück?
Verpackt, bitte.
Naja, mehrere, wenn, weiß nicht, fände ich ganz cool. Ist auch für die Kinder vielleicht manchmal auch schöner, weiß ich nicht. Muss man mal Einzelkinder fragen. Ist jemand von euch Einzelkind?
Ja.
Nein.
Und, wie ist es so? Warst du einsam?
Nein, ich hatte ja Freunde.
Ja. Wie so ein einsamer Wellensittich.
Das hat nichts teilen. Aber ich weiß nicht, ist sowas jetzt vielleicht ganz angenehm, wenn man dann noch einen Bruder oder Schwester hat und gut mit denen auskommt oder so, auch so später im Leben, nicht nur in der Kindheit.
Ja. Dass die einen abholen können, wenn man total betrunken irgendwo im Graben liegt.
Ja, oder auch, keine Ahnung, sich später noch Aufgaben teilen kann oder so, wenn man ein gutes Verhältnis hat, ist es bestimmt nicht so schlecht.
Ja, vor allem dann auch irgendwie, wenn man dann den Eltern im Haushalt helfen soll, kann halt der eine, muss nicht alles machen, sondern irgendwie der eine deckt den Tisch und der andere räumt ab oder sowas.
Ja, aber was ist zum Beispiel auch später, wenn deine Eltern Pflege benötigen oder sonst irgend sowas, also wenn du für deine Eltern Sachen übernehmen musst, dann kann sowas auf mehrere Schultern verteilt werden. Das ist natürlich auch von Vorteil, aber ich kann es jetzt halt auch nicht mehr ändern und ich hatte ja eh wenig Einfluss drauf. Ja. Von daher, was soll ich jetzt machen? Ich komme bis jetzt gut auch alleine klar. Ja. Habt ihr echt alle Geschwister?
Mhm. Ja.
Ja.
Sorry, Spritti, aber du bist raus.
Oh, armer Spritti.
Spritti, ich möchte eine Schwester abhaben, ich habe zwei.
Verkaufe Schwester Mais bietend.
So gut versteht man sich also unter Geschwistern.
Wünschst du dir, du hättest Geschwister? Also irgendwie so eine kleine Schwester oder eine große?
Die Psychostunde.
Ja.
Nö. Jetzt. Also im Moment bräuchte ich jetzt keine.
Aber später, wenn du mal groß und deine Eltern tot sind und dann bist du ja ganz alleine quasi.
Ja, genau.
Finde ich. Ja. Ich glaube, das ist der Moment, in dem man spätestens sich dann freut.
Ja, aber was soll ich noch dran ändern? So ist es halt.
Aber man kann ja auch Kumpels haben, die eine ähnliche Rolle übernehmen, wenn man über Jahre befreundet ist. Ist Familie, wie sagt man nochmal, Blut ist dicker als
Wasser.
Freunde kann man sich aussuchen, oder? Familie nicht.
Ja, umso mehr kannst du dich dann freuen, dass du Glück gehabt hast.
Ja.
Also ich denke mir zum Beispiel mal, geile Mutti erwischt. Also so total
das
toll. Oh ja, jetzt ist ihr schon wieder denkt.
Sollen wir jetzt noch aufklären oder lassen wir das so stehen?
Das lassen wir so stehen.
Das spricht für sich.
Kann jetzt aber auch negativ interpretiert werden, wenn jemand uns noch nie gehört hat.
Spitzenmäßig im Niveau-Limbo.
Ja. Ach, sind wir fies. Na, Apfelkern. Apfelkern ist weg.
Apfelkern? Das war nichts gegen deine Mutti. Das war
nur nein, um Gottes Willen.
Wir sind so kindisch.
Ja, sprich.
Also Connor ist kindisch, der ist ansteckend. Ja. Ich kann da ja nichts zu.
Ja. Ich gehe mir nachher noch eine heiße Milch mit Honig holen.
Ja.
Next. Ich weiß nicht. Ich bin so glücklich mit der Familie. Ich glaube, man hätte es immer schlimmer erwischen können. Das ist schon nicht wahr. Das ist halt auch, du kannst ja halt nichts dran ändern. Und wenn man dann so damit klarkommt, das passt schon. Mich stört es halt, ich hätte gerne ein bisschen größere Familie, auch so im weiteren Umfeld. Aber es ist halt nicht so und von daher muss ich halt damit klarkommen.
Ja, ich finde das manchmal schon krass irgendwie. Ich kenne das irgendwie aus der Schule mit Klassenkameraden noch, dass die sich mit ihrer Familie überhaupt nicht verstanden haben oder mit ihren Geschwistern total gefetzt haben und gestritten haben. Das habe ich immer nicht verstanden. Ich habe mich mit meiner Familie immer so gut verstanden. Das fand ich immer merkwürdig. Aber tja, manchmal hat man wohl auch Pech.
Passiert. Naja. Sollen wir mal langsam zum Ende kommen? Wir sind jetzt vor anderthalb Stunden.
Ja.
Jo.
Mein Mund ist nämlich trocken langsam.
Dann bis zum nächsten Mal. Besucht uns auf unserer Seite brühauf-dem-couch.de. Hinterlasst Feedback.
Und nicht nur Marek, auch die anderen.
Genau.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.